Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. In der achten Betrachtung geht es um die Verheißung. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und auch liebe Gesprächspartner hier vor Ort, ich freue mich auf das Thema, das heute vor uns liegt. Ich darf zu Beginn noch kurz sagen, wer mit mir hier in dieser Runde sitzt. Zu meiner Linken sehe ich Josef und Heinz und zu meiner Rechten Carsten, Johanna und ich selbst, der das Gespräch führt. Ich bin René. Ich möchte, bevor wir einsteigen, ein Gebet mit euch sprechen und dann geht's auch schon los. Unser großer Gott, unser lieber himmlischer Vater, Herr, danke, dass wir aus den Erfahrungen der Männer, die Jahrtausende vor uns gelebt haben, so viel lernen können. Abraham, Isaak, Jakob, Josef und andere. Danke, Herr, für das Gehalt, das die Lektion in diesem Quartal hat, das uns so vieles bietet über die Anfänge der Welt, die Anfänge des Glaubens, über deinen Heilsplan und damit auch über das, was es für uns heute bedeutet, was wir lernen können aus ihrer Erfahrung. Wir wollen dich einladen, dass du unsere Gespräche heute leitest, unsere Gedanken, unsere Worte, dass du uns hilfst, den Text, den wir betrachten wollen, so zu verstehen, wie du ihn gemeint hast. Wir nähern uns einem Kapitel, das sehr reichhaltig ist, wenn wir uns die Opferung Isaaks beispielsweise ansehen wollen, die beinahe Opferung. Hilf uns, Herr, richtig zu verstehen, was du Abraham, Isaak und uns damit sagen wolltest. Und zu verstehen, Herr Jesus, wie groß das Opfer war, das du für uns gebracht hast. Amen.
Amen. Amen.
Jetzt habe ich schon ein wenig angekündigt, was uns beschäftigen wird. Es geht um ein sehr bekanntes Kapitel und auch eines, das einen sehr nahe geht. Es geht euch sicherlich genauso wie mir, wenn man darüber nachdenkt, dass ein Vater seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, wir reden von mindestens einem Vierteljahrhundert, wo wir das erste Mal hörten von der Verheißung, bis sie dann erfüllt ist, jemanden zu opfern, auf den man so lange gewartet hat, jemanden, der ihm so nahe steht. Bevor wir dahin kommen und damit eine sehr ernste Glaubensprüfung Abrahams betrachten, würde mich interessieren, was für euch nach eurer Erfahrung oder dem, was ihr von anderen vielleicht miterlebt habt, was so die ernstesten, die schwersten Glaubensprüfungen sind. Was macht eine Prüfung zu einer schweren Glaubensprüfung? Bitte, Josef.
Wenn man Gott um Dinge bittet, die einem unglaublich wichtig sind, die einem in der tiefsten Seele brennen. Und das dann nicht so ausgeht, wie man es gerne hätte, dann ist das sicherlich eine Herausforderung zunächst.
Die Enttäuschung hält sich in Grenzen, wenn es um etwas Unwichtiges geht, ja? Aber wenn es mir wirklich zu Herzen geht und ich bete mit Leidenschaft und vielleicht längere Zeit dafür, dann ist es etwas, das mich natürlich auch entsprechend fordert.
Ja, da war schon das Stichwort, es geht längere Zeit. Wenn es lange Zeit geht, es macht uns manchmal mürbe. Und auch wenn immer noch was dazukommt, es gibt ja diese Verheißung in 1. Korinther 10, Vers 13, dass Gott uns nicht über unsere Kraft versuchen lässt. Und ich hatte schon immer wieder mal auch Seelsorgegespräche mit Leuten, die gesagt haben, ja, Gott hat es doch versprochen, aber ich kann nicht mehr. Und es kommt immer noch was dazu und meine Kraft ist schon am Ende. Und dann kommt noch mal ein Schlag in die Magengegend. Und dann damit umzugehen, das ist, glaube ich, unheimlich herausfordernd.
Ich habe ein großes Problem mit dem Phänomen der Uneinigkeit. Uneinigkeit in der Gemeinde, Uneinigkeit in der Familie, Streit und solche Dinge. Das tut mir fast körperlich weh. Und daran leide ich sehr. Und wenn das dann einfach nicht besser wird und wenn man merkt, ich glaube ja an das Gespräch, weißt du, und wenn man dann merkt, da hilft alles Reden nicht, da dringt einfach nicht durch, das nimmt mich ganz hart her. Und dann betet man natürlich und sagt, lieber Gott, hilf, und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich kann nichts machen. Ich tue mein Bestes und ich dringe nicht durch. Und dann denkst du, das kannst du einfach nur aushalten, sonst gar nicht. Und das tut schon weh. Also
diese eigene Ohnmacht zu akzeptieren, ist dann nicht einfach.
Ja.
Habt ihr vielleicht, wenn ihr so an Glaubensprüfungen denkt, so im eigenen Leben oder erleben vielleicht auch mit anderen, habt ihr gewisse Muster erkannt? dass man so abschätzen kann, wann für Gott offenbar eine Zeit gekommen ist, eine Prüfung aufzuerlegen? Oder auch in welcher Schwere, in welcher Art? Gibt es da so gewisse Muster, die man erkennen kann?
Ich habe ein Muster, das kommt immer wieder. Etwas, was du nicht ordentlich bewältigst, kehrt zurück. Und es kehrt zurück und es kehrt so lang zurück, bis du einen Weg gefunden hast. Und das ist natürlich immer ein Weg mit Gott und im Gebet und so, damit wirklich endgültig umzugehen. Und auf einmal hört es auf. Aber solange du dem ausweichst, das irgendwie falsch anpackst, und so, kommt es immer wieder.
Also Gott ist ein guter Pädagoge, ja, der die Lektion immer wieder vorlegt, in einer vielleicht veränderten Weise, bis man es so verstanden hat.
Es kommt mir ein bisschen so vor, ja.
Ja, okay. Gibt es noch weitere Muster, die euch vielleicht aufgefallen wären?
Ich bin am Überlegen noch. Ich muss noch ein bisschen...
Vielleicht fällt euch auch im Verlauf der Lektion noch das ein oder andere Muster auf. Nähern wir uns mal der ersten Geschichte. Ihr dürft gerne aufschlagen mit mir 1. Mose 22. Wir wollen jetzt nur ausgewählte Verse lesen. Ich gehe davon aus, dass die Geschichte gut bekannt ist. Ich würde mal zu meiner Linken beginnen mit dir, Josef, wenn du die ersten beiden Verse, also Genesis 22, Verse 1 und 2 lesen könntest. Und Heinz, wenn du dann noch die Verse 9 bis 12 lesen würdest. Ja.
Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem Berg, den ich dir nennen werde.
Und ab Vers 9. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Leg deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen.
Ich ergänze noch um einen Vers aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. Hier wird bestätigt, er wurde geopfert, wie wir es hier auch gerade gehört haben. Wir wissen, dass Isaak von dem Berg wieder herabgestiegen ist mit Abraham zusammen. Er ist nicht gestorben. Und doch bestätigt Gott, wie auch der Schreiber des Hebräerbriefes, er wurde geopfert. Wenn ihr euch die Verse anseht, die Einleitung in den ersten Versen oder auch das, was jetzt gerade von Heinz zuletzt gelesen wurde, gibt es da Dinge, die euch besonders ins Auge springen? Dinge, die euch vielleicht ganz besonders nahe gehen?
Ja? Also, mir fällt auf, während ich es lese, gibt es eine Formulierung, die mir im Ohr widerhallt. Das ist diese Formulierung: Hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Das ist Paulus im Römer Kapitel 8, welcher auch seines eigenen Sohns nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Hier gibt es durch Paulus in seinem Text eine Gleichstellung, so als ob Abraham hier von Gott an die Seite genommen wird in eine Erfahrung, die er mit Gott teilt. Aber das ist ein furchtbarer Gedanke, finde ich.
Eine ganz besondere Erfahrung gemacht, aber auch ganz besonderen Schmerz durchlitten deshalb.
Das ist schon eine sehr paradoxe Geschichte auch. Wenn man das jetzt liest, Abraham hat so lange gewartet auf einen Sohn. Und dann kommt ein Sohn, aber der falsche erstmal. Ja, und dann kommt der richtige, der verheißene Sohn. Und Abraham ist glücklich. Ja, Gott hat ihm viele Völker versprochen, er hat seinen Namen geändert. Ja, du bist der Vater vieler Völker. Und dann in Kapitel 21 lesen wir, wie Sarah auf die Idee kommt, schickt den einen weg. Abraham will nicht, aber Gott sagt ihm: Hör auf deine Frau. Okay, es bleibt nur noch einer übrig. Und dann kommt Kapitel 22. Gott redet ihn an und er sagt: Vater vieler Völker, du hast nur einen einzigen Sohn.
Den und ich will, hast.
Dass du diesen einzigen Sohn opferst, weggibst. Also das heißt, Abraham kommt hier mit Mühe und Not auf 2 und Gott reduziert ihn wieder auf 0, so gefühlt. Ja, was ist jetzt mit der Verheißung? Ja, ich soll Vater vieler Völker sein. Gott hat mir endlich Kinder geschenkt und jetzt nimmt er sie mir wieder weg. Was soll das jetzt?
Da stellt man den Charakter Gottes auch in Frage, oder? Da waren sicherlich Momente, wo Abraham sich fragte, ist Gott der gute Gott, den ich eigentlich bisher verehrt habe? Habe ich mich in ihm getäuscht? Hat er Freude daran, mich zu quälen? Denn jetzt keinen Sohn mehr zu haben, die Qual wäre natürlich viel größer, als nie einen gehabt zu haben. Das wirkt schon so, als würde Gott hier ganz bewusst Abraham wehtun wollen. Und da sehe ich schon auch Parallelen, wenn wir allgemein über Glaubensprüfungen sprechen, zu unserem Leben manches Mal, wo uns Gott vielleicht etwas schenkt. Wir freuen uns daran. Und dann durch irgendwelche Umstände ist es vielleicht plötzlich nicht mehr da und wir stellen Gottes Charakter in Frage.
Oder auch wie das schon formuliert ist, diese ersten Verse.
Ja.
Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, sagt er ausdrücklich nochmal, du hast gerade darauf hingewiesen, ja, den du lieb hast. Also das heißt, das verstärkt das Ganze noch. Ja. Dass er nochmal nicht bloß ihm selber bewusst ist, sondern Gott weist auch nochmal explizit darauf hin. Nennt ihn beim Namen Isaak. Ja. Und jetzt soll er ihn opfern. Ja. Also diese Dramaturgik, die da drin steckt.
Also das geht mir auch so, wenn ich dieses Kapitel lese, diese Einleitung, wie Gott ihn anspricht. Ich glaube, da kam Abraham schon das Zittern, als er das hörte. Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst.
Und trotzdem ist halt das Spannende, es steht nicht da. Es steht nicht im Text. Wir versetzen uns da rein. Aber während, wir haben beispielsweise vor einer Woche darüber geredet, dass Abraham Fragen stellt, sagt Gott, wie soll das passieren? Ja, was soll das jetzt? Hier an der Stelle steht einfach im nächsten Vers, da stand Abraham früh am Morgen auf und machte sich sein Frühstück. Also so ganz selbstverständlich, ja. Und er zieht einfach los. Also das ist schon auch sehr bemerkenswert. Ja. Wir lesen nicht, was ihn da bewegt hat. Wir können es uns sehr gut vorstellen, ja, wie es uns gegangen wäre. Also furchtbar. Aber Abraham hört Gott und nachdem er so viel mit Gott erlebt hat, da tut er einfach, obwohl er es nicht wirklich versteht. Er macht sich seine Gedanken, ja, und das erfahren wir eben aus Hebräer 11. Du hast den Text gelesen. Er hat das Vertrauen, dass Gott selbst dann, wenn sein Sohn tot ist, ihn wieder lebendig machen kann, zu einer Zeit, wo es das noch nie gegeben hat. Wir lesen es in der Bibel, ja, es gab immer wieder Menschen, die Gott vom Tod auferweckt hat. Das hat Abraham nicht gehabt, er hat kein Vorbild gehabt. Er traut Gott hier das Unmögliche zu. Selbst dann, wenn mein Sohn geopfert ist, kann Gott ihn wieder lebendig machen.
Darf ich jetzt auf deine Frage vom Anfang antworten mit den Mustern?
Ja, gerne.
Du hast es ja vorher schon angeboten. Wir sehen hier ein Muster. Abraham wird von Gott berufen. Abraham macht Erfahrungen mit Gott, Abraham fällt mehrmals, ja. Aber letztendlich haben all diese Dinge bis hin zu diesem 25 Jahre langen Warten und wo er dann doch diesen Sohn bekommen hat, zu einer Zeit, wo es eigentlich gar nicht mehr ging. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht. All diese Dinge, die haben ihn zu einem Menschen gemacht, zu dem Gott jetzt sagen kann, tu das. Und er steht am Morgen auf und sattelt seinen Esel und macht sich auf den Weg. Dieses Muster. Gott verlangt nicht von Menschen, die ihn noch nicht kennengelernt haben, solche Dinge.
Wo Carsten gerade sagte, wir lesen nichts über seine Gefühle, sondern es wirkt so, als würde alles ganz normal weitergehen in seinem Tagesablauf. Fast wie ein Roboter. Er kriegt einen Auftrag und er führt ihn aus. Wie programmiert. Ich habe den Eindruck, es ist gar nicht nötig, hier über Gefühle zu sprechen, weil jeder von uns weiß, was sowas bedeutet. Erst recht, wenn man eigene Kinder hat. Zumindest einigermaßen. Ich war noch nicht so einer Situation, aber wenn ich mir das vorstellen würde, das macht schon sehr viel mit einem. Und dann zu sehen, er macht es einfach. Ich habe den Eindruck, es ist eine Lektion darüber, wie der Glaube auch über Gefühle triumphiert. Es ist toll, wenn Glaube und Gefühl parallel laufen. Häufig ist das so, dass Gott uns einfach auch so verändert, dass das, was wir empfinden, was ja häufig auf unserer Erfahrung, unseren Werten basiert, mit dem übereinstimmt, was auch von Gott gewünscht ist. Da ist etwas da, das können wir von ganzem Herzen bejahen und mit Leidenschaft dann auch dafür uns einsetzen. Aber es gibt eben auch Momente, es gibt auch Aufträge von Gott, es gibt Opfer, die zu bringen sind, wo das nicht mehr passt. Wo wir einen konkreten Widerspruch haben. Und das haben wir hier in dem Kapitel. Mhm. Und damit macht er klar, egal wie widerstrebend deine Gefühle sind, und die werden hier rebelliert haben, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ich habe dir was gesagt und das ist gut. Mach es. Also das ist eine ganz, ganz große Glaubenslektion im Widerspruch zu den Gefühlen, die er hier hatte, auch wenn sie nicht dezidiert beschrieben werden. Mich würde noch interessieren, wir befinden uns ja hier in einer späten Lebensstation von Abraham. Er lebt zwar insgesamt etwa noch 55 Jahre länger, er ist etwa 120 Jahre alt, aber er hat doch schon viel erlebt in seinem Leben. Gott hat schon viel mit ihm erlebt. Warum ist es überhaupt nötig, ihm noch so eine Prüfung aufzuerlegen? Wenn wir das Ganze weiterverfolgen, sehen wir am Ende, es wurde gelesen, ja, dass Gott sagt, jetzt weiß ich, auch deinen einzigen Sohn würdest du für mich opfern. Hat Gott hier eine Wissenslücke gehabt? Das können wir uns ja so nicht vorstellen. Also worum geht's? Warum?
Es erinnert mich an den Hiob. Beim Hiob war es ja auch so. Gott kannte natürlich das Herz des Hiob und wusste, dass dieser Vorwurf den Satan an der Stelle macht. Das ist rein, der ist ja bloß ein Opportunist. Ja? Das ist letztendlich das, was er sagt. Du hast ihn gekauft. Gott wusste, dass das nicht stimmt. Aber was war mit all den anderen, in dem Fall Gottes Söhne, die herumstanden, wussten dies auch? Da war Aussage gegen Aussage. Gott sagt, es ist keiner so aufrichtig wie der Hiob. Ja? Und der Satan sagt, er ist bloß ein Opportunist, mehr nicht. Und offensichtlich konnte selbst in dieser Situation ein allmächtiger Gott das nicht beweisen. Ja?
Also, er musste es darauf ankommen lassen.
Er konnte es nicht beweisen, wenn er den Hiob nicht, sage ich jetzt mal, emotional splitternackt ausziehen wollte, konnte es nicht beweisen, dass das falsch, dass die Anklagen Satans falsch sind. Nur Hiob konnte es beweisen. Und nicht zuletzt, weil er es nicht wusste. Deshalb konnte er es beweisen. Er hat durch sein Verhalten gezeigt, diese Anklage ist falsch, von der er gar nichts wusste, von der Anklage. Ja. Und vielleicht ist auch beim Abraham hier, dadurch, dass er ja auch nicht wusste, wie es ausgeht, bis zur letzten Sekunde, kann man wirklich sagen, war er davon überzeugt, dass Isaak nicht mehr mit ihm den Berg hinuntergehen würde. Und dadurch hat er auf eine unbeschreibliche Art und Weise bewiesen, dass er wirklich Gott vertraut.
Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass nachdem er das eben sagt, das spricht er dann eben weiter mit Abraham und was er sich geschworen hat. Und dann heißt es, Vers 17, dass ich deinen Samen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und so weiter. Diese Nachkommenschaftsverheißung wird nochmal wiederholt. Und dann kommt dieser eine Satz, Vers 18, durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Da verbinden sich für mich die beiden Geschichten. Denn der Segen, der für alle Völker auf Erden geht, der von Abraham kommt, über Isaak, Jakob und die ganze Glaubenslinie bis hin zum Messias nach einem fast 2000 Jahren, nicht? Darum geht es ja hier. Und dass er sozusagen mit seiner Erfahrung nicht so in diese Messias-Erfahrung, in die Nähe dieser Erfahrung gerückt worden ist und ihm jetzt sagt, das, was da am Ende rauskommt, wird genau sowas sein. Der Sohn Gottes wird sterben. Und es wird aber auch dein Sohn sein, der da kommt, nicht? Und durch ihn werden gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also ich finde, das ist ein interessanter Bogen, der hier gespannt wird.
Da müssten wir jetzt gerade noch Vers 8 dazu lesen, weil ja, der genau das auch hervorhebt. Johanna, darf ich dich bitten, Vers 8 zu lesen?
Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander.
Und bitte Vers 14 gerade noch.
Und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden.
Hier wird von dem Schreiber der Lektion ein interessanter Punkt gemacht. Er macht klar, dass in Vers 8, so wie das Hebräische lautet, es auch bedeuten könnte, Gott wird sich selbst ersehen als Lamm. Nicht unbedingt ein Lamm, sondern auch als Lamm. Was dann bedeutet, Gott wird sich selbst als Lamm auserwählen und sein Leben hingeben. Da haben wir den Aspekt, von dem du gerade sprachst, Heinz. Abraham wird mit hineingenommen in eine Glaubenserfahrung, die eben nicht nur rein alttestamentlich ist, sondern eigentlich schon neutestamentlich christlich. Er erlebt, was Gott Vater später erleben wird, wenn sein Sohn ans Kreuz geht. Und damit hat er sich wohl auch dann diesen Status verdient, im besten Sinne jetzt, ja, verdient als der große Glaubensvater vieler Völker in die biblische und die Heilsgeschichte einzugehen.
Ich denke, René, du hast ja vorher die Frage gestellt, musste Gott eine Wissenslücke stopfen? Ja, so ein bisschen provokativ, natürlich nicht. Aber für Abraham, ja, das ist natürlich eine richtig krasse Erfahrung, nicht nur theoretisch über irgendwas nachzudenken und zu philosophieren, wie wir das ja oft tun in Gesprächen, sondern ganz praktisch in diese Mokassins Gottes einzusteigen und einfach hier zu erleben, wie geht's denn Gott Vater? Und ich glaube, dass da auch der große Unterschied drin steckt, wenn wir über Prüfung und Versuchung reden, was übrigens in der biblischen Terminologie nicht so klar unterschieden wird, wie wir das manchmal im Deutschen machen. Ja, das sind teilweise die gleichen Worte, die verwendet werden. Ja, wir lesen in Jakobus 1, dass Gott niemand versucht. Aber wir lesen eben sehr wohl auch, dass Gott prüft. Auch Jesus hat geprüft. Er hat den Philippus gefragt, ja, was soll ich denn jetzt hier machen so, ja, mit diesen ganzen 5000 Männern und so. Ja, er prüfte ihn aber. Er hat ja genau gewusst. Es gibt immer wieder so Stellen in der Bibel, wo Gott schon prüft. Aber für mich ein ganz wertvoller Text eben befindet sich hier in 5. Mose, Kapitel 8, wo Gott sagt, dass er sein Volk eben mit Manna gespeist hat in der Wüste, von dem die Väter nichts gewusst haben, dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Das heißt, während Satan versucht, um uns zu Fall zu bringen, versucht Gott uns oder prüft Gott uns, um uns zu stärken, um uns wohl zu tun. Wir sollen dadurch besser verstehen, wie er ist, vielleicht auch wie begrenzt wir selber sind, aber auch wie gnädig Gott ist. Ja, und da kommt dieses Lamm wieder ins Spiel, das Gott gibt. Mhm. Und da steckt für mich ein ganz großer Segen auch drin, auch wenn sich das vielleicht niemand wünscht, aber vielleicht doch. Ja, wir lesen es auch im Psalm 26, Vers 2, wo der Psalmschreiber drum bittet, Herr, prüfe mich. Ja, das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die Prüfung was Positives ist, wo ich wachsen kann, wo ich stärker werden kann. Dieses Vertrauen zu Gott, Gott hat was Gutes durch diese Prüfung mit mir im Sinn.
Wenn wir gerade bei dem Thema auch Größe des Glaubens, der Prüfung sind, wie seht ihr das? Wir haben hier einen 120-jährigen Abraham. Wir haben einen 20-jährigen Isaak. Isaak soll hier geopfert werden. Er erfährt das natürlich vorher. Er musste sich hier hinlegen auf diesen Tisch und er musste das freiwillig tun. Wir hören nichts von wegen Abraham und sein Knecht haben ihn überwältigt, was auch schwer gewesen wäre mit dem Alter. Ist der Glaube von Isaak oder von Abraham größer gewesen? Wie schätzt ihr das ein? Isaak scheint so ein bisschen die blasse Figur zu sein, die halt mitläuft. Aber wenn wir das Alter beachten und wer hier der Stärkere gewesen ist, scheint es doch anders gewesen zu sein. Wie bewertet ihr das?
Ja, in der weiteren Geschichte, in den späteren Kapiteln, scheint uns Isaak mit etwas begabt zu sein, das was ganz Besonderes ist. Er hat eine ungeheure Geduld. Also Isaak ist sicher der Geduldigste von allen Patriarchen. Und er hat nicht nur diese Geduld, sondern auch dieses ruhige, stille Wesen. Nicht? Er hat wahrscheinlich, so wie ich das hier verstehe, den Glauben seines Vaters geteilt und hat sich einfach hier in das Schicksal gefügt, wissend, und ich denke, das muss für ihn genauso stark gewesen sein wie für Abraham selbst. Wenn Gott seine Verheißung wirklich durch ihn, Isaak, erfüllen will, dann muss er ihn von den Toten auferwecken. Also ich würde das gleich neben Abraham stellen, dass das für beide diese Erfahrung war. Und so wie Isaak nachher friedliebend ist, nicht? Er lässt sich ja viel gefallen, gräbt neue Brunnen, gibt sie wieder auf, gräbt wieder neue Brunnen, ohne Ende. Das muss ein sehr geduldiger Mann gewesen sein und der hat das einfach mitgetragen, so kommt mir vor. Und Gott hat auch seinen Glauben dadurch belohnt, gestärkt oder was immer ihr an der Stelle sagen wollt.
Mhm. Isaak wird ja auch sicherlich von der Verheißung gewusst haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 20 Jahre gelebt hat und dass Abraham ihn das nicht wissen lassen hat. Also er wird selber auch gewusst haben, okay, durch mich geschieht auch eine Verheißung, das wird auch irgendwo weitergehen. Und vielleicht ist er auch mit diesen Gedanken da auch einfach auf den Berg auch mit hochgegangen. Und er stellt ja auch die Frage, wo ist denn das Opfer? Und
wird damit nicht auch gerechtfertigt, dass die Linie von Abraham über Isaak weitergeht? Denn es gab ja eben auch den Ismael. Und später hören wir von den Söhnen der Ketura. Und dann hören wir noch, da gab es noch Nebenfrauen Abrahams, die er später genommen hat. Da gab es auch nochmal Söhne, deren Namen wir nicht kennen. Aber gerade dieses Glaubenszeugnis in diesem Kapitel, glaube ich, macht ein für alle Mal deutlich, der Glaube Abrahams, der ist in jedem Fall über Isaak weitergegangen, über dessen Nachkommenschaft. Eine Frage noch zu der Geschichte. Wenn ihr euch hineinversetzt in die beiden, in Abraham und in Isaak, ihr müsstet entscheiden, welche Rolle ihr von den beiden annehmt. Werdet ihr lieber der Isaak, der sich opfern lässt, oder der Abraham, der das Opfer darbringen muss?
Isaak. Ja, das, wenn ich mich aussuchen müsste, wäre ich lieber Isaak.
Lieber Isaak, geht es euch auch so, ja? Mir geht es auch so, ja? Und das, glaube ich, darauf möchte ich hinaus, muss uns bewusst sein, wenn wir das Kreuz denken. Wir sehen den Schmerz von Jesus und was er bewältigt hat. Das war gigantisch. Aber der Vater, der daneben steht und nicht eingreifen kann, um den Heilsplan nicht zu gefährden, das muss noch mal viel schwerer gewesen sein. Wenn ich mir das so vorstelle, sterbe ich oder stirbt mein Sohn, ist auch ganz klar, wofür ich mich entscheide. Da müssen wir uns einfach auch klar sein, diese Geschichte macht uns das eben auch bewusst. Der Sohn hätte Nein sagen können, er gibt sich in sein Schicksal. Aber der Vater hätte jederzeit abbrechen können und er tut es nicht. Mhm. Gehen wir etwas weiter. Kapitel 23 ist eines von den vielleicht nicht ganz so bekannten oder nicht so schillernden Kapiteln der Genesis, weil vermeintlich wenig passiert. Es geht um die Verhandlung eines Erbbegräbnisses. Mhm. Jetzt kommt Kapitel 23 gleich nach 22. Da war noch ein bisschen Zeit dazwischen, aber man hat den Eindruck, vielleicht ist da eine gewisse Kausalität gegeben. Abraham und Isaak kommen zurück und das Nächste, was wir dann hören, ist der Tod der Mutter von Isaak. Ich frage mich da auch, wie wird es ihr gegangen sein, als Abraham erzählt hat, was er da gemacht hat? Wenn Isaak erzählt hat, dass er schon auf dem Altar lag. Und dann die Mutter, die so lange darauf gewartet hat und ihren einzigen Sohn beinahe verloren hätte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das die Vorbereitung für Kapitel 23 ist. Schauen wir uns dort mal nur die ersten 6 Verse an. Das soll uns heute genügen. Ich glaube, jetzt der Carsten dran zu lesen. Würdest du lesen, Carsten?
Gerne. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und beisaße bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabest.
Dankeschön. Vers 1 lässt uns wissen, dass Sarah im Alter von 127 gestorben ist. Abraham war also 137, sind 10 Jahre zwischen ihnen. Das heißt, die Geschichte, die wir in Kapitel 22 haben, liegt inzwischen etwa 17 Jahre zurück. Sie hatten offenbar noch 17 Jahre einfach Ruhe und Frieden, ohne größere Glaubensprüfung und Widerstände und Probleme, die sie miteinander verbringen durften. Und dann kommen diese Verse, dieses Kapitel, was wir jetzt hier eingangs gelesen haben. Was mich beeindruckt, ist, dass wir hören, dass Abraham von der heidnischen Bevölkerung als Fürst Gottes bezeichnet wird. Was glaubt ihr, wie er zu dem Titel gekommen ist? Wie kommt es, dass diese Leute ihn als solchen betrachten?
Na, er war ja sicherlich kein Unbekannter mit seinem großen Zeltlager, kann man fast sagen. Ja. Und er hat ja in den Kapiteln vorher hat er ja schon öfters mal Kämpfe auch erfochten. Auch um Sodom und Gomorra hat er ja da auch zu tun gehabt. Und so hat er Bekanntschaft auch gehabt. Also er wird sicherlich auch wahrscheinlich in 17 Jahren des Friedens hier oder da auch Gespräche gehabt haben. Oder er ist ja auch nach Ägypten gegangen oder sonst irgendwo. Also er war ja nicht, ich denke nicht, dass er unbekannt war. Also so ein großes Volk, was auch herumzieht. Auch wenn das nicht direkt seine Familie war, die das große Volk war. Aber er hatte ja Knechte und Länder. Also
gewissen Hofstaat irgendwie.
Genau, richtig, ja.
Ja, wir hören bei der Geschichte in 1. Mose 14, als er dann bis nach Dan oben den Königen hinterherreist, der zieht, um seinen Neffen und die Bevölkerung von Sodom und Gomorra zu befreien, dass er mit etwas über 300 Knechten, die kriegstauglich waren, hinterhergeritten ist. Wir können davon ausgehen, er hatte noch mehr Männer, die ihm gedient haben. Dazu kommen Frauen, dazu kommen Kinder. Das waren in jedem Fall über 1000 Leute sicherlich, die zu ihm gehörten. Das war schon ein großer Stamm. Und wenn der in dieses Land als Fremdling gekommen ist, dann werden die Leute sich sicherlich gefragt haben, Freund oder Feind? Besser ist unser Freund und nicht unser Feind. Und die Kontakte, die du erwähnt hast, also da war schon ein guter Bekanntheitsgrad erreicht, sicherlich.
Und er wird sicherlich auch nicht über seinen Glauben geschwiegen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das steht sogar wörtlich da. In 21 am Ende heißt es, Abraham pflanzte Bäume in Beersheba und predigte dort vom Namen des Herrn, des ewigen Gottes. Und dann kommt die Geschichte mit Abraham, der Isaak opfert. Und dann jetzt kommen sie und sagen, du bist ein Fürst Gottes unter uns.
Grundsätzlich, denke ich, hat er mit seinem Glauben nicht hinterm Berg gehalten. Er hat Altäre gebaut, wo man, als er weitergezogen ist, der Altar blieb zurück.
Ja.
Und als Zeug, als stummer Zeuge praktisch für den Glauben des Abraham.
Gerade darauf geht er dann weit auch einen Patriarchen und Propheten und macht deutlich, wo er war, wo der Altar erbaut. Er hat dafür gesorgt, dass seine gesamte Sippe, und das waren eben sicherlich über 1000 Leute gewesen, diesem Gott auch treu gewesen sind. Wir hören bei ihm nicht davon, dass Götzen beseitigt werden mussten, wie bei Jakob später oder irgendwas. Er scheint da wirklich ganz strikt im besten Sinne gewesen zu sein. Und er zog weiter, der Altar blieb und die Bevölkerung fragte sich, welcher Gott ist das? Und man erzählt über den Gott Abrahams. Und so hat das noch nachgewirkt, als er schon nicht mehr war.
Ja.
Was können wir denn heute tun, wenn wir gerne Fürsten Gottes werden wollen? Oder ich erweitere es ein bisschen. Es kommt in der Bibel auch der Begriff eines Freundes Gottes vor. Worauf müssen wir achten, dass wir eine solche Beziehung zu Gott haben? Oder dass auch andere vielleicht bei uns erkennen, dass es jemand Besonderes vor Gott?
Wir dürfen auch nicht mit unserem Glauben hinterm Berg halten.
Ja, man muss schon wissen, dass es mit dem Glauben zusammenhängt, ja? Dass wir vielleicht irgendwie anders sind. Mhm.
Aber es bedeutet eben auch, rauszukommen aus seiner Komfortzone. Ja, gerade du hast 1. Mose 14 angesprochen. Klar, es ging auch um seinen Neffen, ja, aber Abraham hätte ja auch sagen können, ich schicke da so ein paar Geheimagenten, die holen jetzt eben nur meine Neffen. Ja, aber er befreit alle, er befreit auch diese heidnischen Könige und er hilft denen einfach und will noch nicht mal was dafür haben. Ja, also da kommt ja schon so eine großherzige Einstellung zum Ausdruck. Und ich finde, bei Abraham kommt beides zusammen. Ja, er hat geredet, er hat gebetet, er hat sich eingesetzt für die bei Gott, ja, hat Fürbitte geleistet. Aber er war sich auch nicht zu schade, mal die Hände schmutzig zu machen. Und ich denke, wenn Menschen das bei uns erleben und sehen, dass auch wir so sind, dass wir auf der einen Seite eine ganz natürliche, authentische, fröhliche Gottesbeziehung haben, aber dass wir halt auch wirklich mal anpacken und dass wir auch auf der anderen Seite ganz normal sind. Wenn diese Mischung da ist, dann hat das, glaube ich, einen ganz, ganz großen Einfluss.
Ich denke auch an einen Vers, wo Jesus sagt, wie wir Freunde Gottes werden können. Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr haltet, was ich euch sage, wenn ihr meine Gebote haltet. Also da haben wir in einem Vers, in einem Satz kurz und knapp auf den Punkt gebracht, ein Freund Gottes ist derjenige, der tut, was Gott ihm sagt. Und das haben wir doch gerade in Kapitel 22 erlebt. Selbst dort, wo es schwer wird. Es gibt Momente, wo es ein Genuss ist, das zu tun, was Gott möchte. Ich würde sagen, das ist meistens so, weil es einfach verständlich, sinnvoll und schön ist, was er mit uns vorhat. Aber es gibt eben auch die schweren Momente, wo einem klar wird, das ist jetzt der Weg der Pflicht, das erwartet Gott von mir, aber eigentlich widerstrebt es mir. Ich glaube, das macht gerade einen Freund, einen wirklich einen engen Freund Gottes, einen Fürst Gottes aus, dass man weiß, egal was es ihn kostet, der ist treu zu seiner Pflicht, der geht seinen Weg. Und das scheint den Leuten hier aufgefallen zu sein. Mich würde interessieren, ob es euch schon mal so ging. Seid ihr schon mal für was Besonderes gehalten worden aufgrund eures Glaubens? Hat mal jemand gesagt, hey, ich merke bei dir, da ist was anders?
Ja, das passiert wirklich.
Ja.
Das passiert wirklich. Das kann ein Nachbar sein. Das können Leute sein, die mit uns hier an der Schule zu tun haben und uns sagen, wenn man bei euch reinkommt, das ist ganz anders. Das passiert wirklich, dass die Leute das spüren. Mich freut das, obwohl ich dann nicht genau weiß, was das ist, aber es ist dann doch so, irgendwie ist was anders. Ja.
Wo du das gerade sagst, also das höre ich auch häufig, wenn wir Leute hier haben, in Bogenhofen, die sich das einfach mal anschauen wollen.
Ja.
Die erzählen mir immer wieder, ich fahre nur da runter, ich fahre auf den Campus und ich merke, da ist alles anders. Es ist eine andere Atmosphäre, da ist irgendwas Heiliges da. Mhm. Ist natürlich toll, das zu hören, ja?
Wollen wir.
Immer wieder, ja. Wie geht's den anderen, die da auch schon mal das ein oder andere erlebt, wo Leute dann euch gespiegelt haben, dass euer Glaube nach außen ausstrahlt, sage ich mal, ja?
Ich kann mich erinnern, in meiner 11. Klasse waren wir auf Studienfahrt in München. Und abends haben sehr viele meiner Klassenkameraden einfach mit so ein paar Zivis getrunken. Und ich saß dann mit ein paar wenigen noch, wir haben irgendwas gespielt. Und auf einmal kam einer von meinen Klassenkameraden, der sehr trinkfest war, kam rein. Und der auch sonst getrunken hat, mal zu Hause, ja, irgendwie im Jugendzentrum. Und der sagt auf einmal zu mir, also Carsten muss sagen, ich finde es wirklich beeindruckend, es gibt andere, die trinken einfach hier, um irgendwie dabei zu sein, aber du hast klare Prinzipien und Werte, du schwimmst nicht einfach mit und Respekt. Und dass der das gesagt hat, obwohl er selber gut trinkfest war, das hat mich wirklich beeindruckt. Weil ich damals schon eher dachte, naja, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen langweilig, so ein bisschen außen vor, so der Außenseiter. Mhm. Aber der hat es gar nicht so empfunden. Der hat wirklich das positiv gesehen, dass ich meine klare Linie gehabt habe. Mhm.
Dann kommen wir nochmal zurück auf das, was sonst in Kapitel 23 noch geschieht. Abraham wird hier als ein besonderer Mann bezeichnet, aber das kommt hier auf in einem Zusammenhang, wo es um das Begräbnis seiner Frau geht. Ein ganzes Kapitel wird darauf verwendet, über das Begräbnis und die Begräbnisstätte von Sarah zu sprechen. Warum ist das so wichtig, dass wir bei diesen nur 50 Kapiteln im Buch Genesis auch ein ganzes Kapitel für dieses Thema haben? Ich habe die Frage schon mal gestellt.
Ich denke, das ist das erste Land, das Abraham tatsächlich besitzt in dieser Gegend. Nicht? Gott hat ihm gesagt, das ganze Land will ich dir und deiner Familie geben. Mhm. Aber das wird ja erst sein, und das haben wir vorhin ja auch gelesen, dass nach 400 Jahren, über 400 Jahren sie zurückkommen und dann werden sie das Land haben. Vorher wohnen sie zwar drin, aber es gehört ihnen vielleicht doch nicht. Und Abrahams Landbesitz ist sein Begräbnis, wo eben die Sarah ist, wo er selber sein wird, wo dann auch Isaac sein wird, wo dann auch Jakob sein wird, der sich extra ausbittet von seinem Sohn Josef, dass er ihn dorthin bringt. Da muss Josef praktisch mit dem Leichnam seines Vaters aus Ägypten hinaufziehen, ihn dort begraben und dann wieder zurückgehen nach Ägypten. Und ich glaube, es geht hier darum, dass da ein bisschen, so wie wir letzte Woche diskutiert haben, nicht Gott verheißt etwas und es geschieht lange nicht. Es geschieht hier doch schon zu Lebzeiten des Abraham, dass ein Stück des Landes ihm gehört.
Ich glaube auch, das ist der Aspekt, um den es hier geht, weshalb auch dieser Raum, der dem gegeben wird, so wichtig ist. Es wird klar gemacht, jetzt hat diese abrahamitische Linie einen Fuß in der Tür. Mhm. Das sind die kananitischen Stämme, ganz egal. Da ist schon jemand, der die Verheißung in einem kleinen Stück des Landes wahrgemacht hat. Und Stück für Stück wird das dann immer mehr und immer mehr werden.
Ja? Und in den folgenden Kapiteln überhaupt durch die ganze Bibel, das Alte Testament hört man immer wieder von diesem Erbbegräbnis Mamre. Also das ist so wie so ein Pflock, der da reingeschlagen wird, der so ein fester Anker ist, auf dem immer wieder zurückgekommen wird in den künftigen Büchern.
Jetzt würde ich gerne in den letzten Minuten, die wir noch haben, noch auf ein weiteres Kapitel zu sprechen kommen. Ein riesiges Kapitel, das wir auch nicht gemeinsam lesen werden, ist viel zu lang. Es geht um Kapitel 24. Auch das ist noch Thema der Lektion der vergangenen Woche. Hier geht es um die Frau für Isaak. Rebekka wird gefunden. Es ist eine tolle, es ist eine romantische Geschichte, es ist eine bewegende Geschichte. Mir geht es jetzt vor allem die Verse 12 bis 14. Darauf beschränken wir uns jetzt mal. 12 bis 14. Jetzt, glaube ich, bist du wieder dran, Josef. Würdest du es lesen?
Ja. Und er sprach: O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Sieh, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht: Trinke, und auch deine Kamele will ich tränken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Mhm.
Also hier haben wir ein klares Erkennungszeichen, das er sich erbittet. Er will ein Zeichen haben. Hier geht es um Partnerfindung. Inwieweit ist es legitim, so etwas von Gott zu erwarten? Für unser heute. Eliezer war nicht irgendwer. Er war der wichtigste Knecht von Abraham. Er wäre der Erbe geworden, wäre nicht Isaak gekommen. Das haben wir auch schon gehört in Kapitel 15. Und er ist so sicher, Gott schickt seinen Engel vor mir her, wie Abraham gesagt hat. Da wird er mir auch ein Zeichen gewähren. Dürfen wir so etwas erwarten?
Naja, die Zeichenforderungen in der Bibel sind ja ein bisschen mit Fragwürdigkeit behaftet, nicht? Also wenn man jetzt zum Beispiel, da fällt mir gerade mal der Gideon ein, nicht? Das ist ja nicht gerade ein Beispiel für sehr glaubensstark oder so, nicht? Hier kommt es mir ein bisschen anders vor. Also normal habe ich den Eindruck, sagt die Bibel, sollten wir nicht Zeichen fordern, sondern glauben. Das ist auch die Antwort Jesu in den Evangelien immer. Nicht diese Leute hier fordern Zeichen, nicht, aber das, was vor Augen ist, sehen sie nicht, glauben sie nicht. Hier ist was anders, nämlich das Zeichen, das Eliezer fordert, ist das Zeichen eines guten Charakters. Und er fordert nicht einfach, dass Gott irgendein Wunder tut, sondern er sagt, lieber Gott, lass mich doch die Frau treffen, die einen solchen Charakter hat. Es ist wie ein Gebet. Lieber Gott, lass mich die Frau treffen, die einen solchen Charakter hat, die ich dann guten Gewissens mitnehmen kann und eben für den Isaak, Abraham präsentieren kann. Und das ist nicht so was wie bei Gideon und das ist nicht so was wie die Pharisäer sagen, die sagen, Herr, tu ein Zeichen, dann glauben wir dir oder so.
Vielleicht kurz zur Erklärung, bei Gideon ist es ja dieses Vlies, das ausgelegt wird, einmal nass, einmal nicht nass. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun, der ihm bevorsteht. Das ist nur so, ich find's ganz wichtig, dass du das hier sagst.
Wunderbeweis.
Das, was er hier macht, ist eigentlich nur, hilf mir bei der Auswahl, damit ich mir nicht all die Töchter der Leute hier anschauen muss. Er hätte ja auch sagen können, die, die genau um 12 Uhr hier rauskommt und ihren Krug ans Wasser setzt, ich schaue auf die Uhr, das wäre sowas Beliebiges gewesen.
Ja, genau.
Also wir müssen da schon mal festhalten, es war nicht einfach ein Zeichen, es war ein gewisser Rahmen, eine gewisse Bedingung, wo er sagte, das ist deinem Willen entsprechend, hilf mir, das zu erkennen.
Ja. Das ist eigentlich ein Zeichen seiner Demut, dass er nicht sagt, na, das erkenne ich schon, wie eine Gute ist oder so, sondern dass er gesteht hier seine Demut ein, dass er selber nicht weiß, welche die richtige ist. Ja. Und dass Gott ihm eben das zeigen möchte, damit das im Sinne Gottes ist und nicht bloß, dass er sich die Schönste aussucht, die jetzt gerade kommt oder was weiß ich, nach welchen Kriterien. Er wird sondern nur äußerlich. Und das war dem Eliezer wohl bewusst, dass die Äußerlichkeit nicht das Entscheidende an der Stelle ist.
Mhm. Abraham schickt den Eliezer dorthin und sagt ihm auch ganz klar, will sie dann nicht mit dir gehen, dann komm lieber ohne zurück. Es ist ganz klar, für Isaak gibt es nur jemanden aus der Verwandtschaft, aber keine Götzendienerin aus Kanaan. Das wird ganz klar gemacht. Ich finde interessant, dass hier zwei Dinge miteinander verbunden werden. Er macht deutlich, Gott wird seinen Engel vor dir her senden, wird dich zur Richtigen führen, das haben wir alles. Aber wenn die Richtige nicht dem Plan Gottes entsprechen möchte, wird das respektiert. Mhm. Und das, glaube ich, auch eine wichtige Lektion aus seinem langen Kapitel, das wir jetzt nicht gemeinsam lesen konnten. Es gibt Gottes Plan, es gibt seine Fügung, es gibt seine Führung, es gibt Bestätigung. Aber am Ende, die letzte Instanz ist immer die freie Entscheidung der Menschen, die involviert sind. Auch etwas Wichtiges, was wir hier lernen können. Die Zeit ist leider schon um. Wir hätten noch viel dazu zu sagen. Aber vielleicht haben wir in einer der nächsten Wochen noch mal Gelegenheit, darauf zurückzukommen. Ich danke euch für eure rege Beteiligung. Es hat Spaß gemacht, über diese Themen nachzudenken. Wir wollen das Ganze beenden mit einem Gebet. Heinz, darf ich dich bitten dazu?
Unser teurer Gott, wir wollen dir dankbar sein für diese Geschichten, die wir da im ersten Buch der Bibel lesen. Wir danken dir für diese beispiellose Sache mit Abraham, der mit seinem Sohn auf den Berg geht und dir einfach vertraut und nicht weiß, was kommen wird. Herr, wir bitten dich, gib du uns dieses Vertrauen. Schenk, dass auch in uns ein solches Vertrauen dir gegenüber geboren wird, aufkeimt und immer stärker wird, dass egal was kommt in unserem Leben, wir einfach, weil wir dir vertrauen, Herr, gewiss vorangehen können im Vertrauen darauf, dass du uns führst und dass wir auch deinen Willen erkennen und umsetzen können. Gib uns, Herr, diese Gewissheit und schenk uns auch den Mut, den es erfordert, dass wir dir nachfolgen in allen Lebenslagen. Amen.